Wir versammeln uns im Namen unseres Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Band stimmt uns mit einem Musikstück auf den Gottesdienst ein. Wir kommen dazu nochmal zur Ruhe. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Wir werden später ein Lied gemeinsam singen oder zumindest zuhören. Und das Lied erinnert mich an einen Bibelvers, über den ich öfters nachdenke. Und das Lied heißt, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Und der besagte Bibelvers, an den ich da immer denken muss, steht in Philipper 1, Vers 21. Philipper Kapitel 1, Vers 21. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Ich wiederhole den Vers noch einmal. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Diesen Satz schrieb Paulus an die Philipper. Und seine Situation war nicht besonders gut. Er war schon mehrere Jahre im Gefängnis und wartete auf seine abschließende Verhandlung vor dem Kaiser. Und da war es gut möglich, dass man ihm zum Tode verurteilte. Und auch die Gefängnissituation war mit Sicherheit nicht einfach. Und wir sind versucht zu sagen, wenn wir jetzt diesen Satz von ihm hören, naja, dass so ein Satz, der kann ja auch nur von so einem Elite-Christ wie eben Paulus kommen. Aber mit uns oder mit mir hat das doch wenig zu tun. Christus ist mein Leben und Sterben ein Gewinn. Aber Paulus gehört eben nicht zu einer weit entfernten christlichen Elite, die wir eben nicht erreichen könnten. Sicherlich, Paulus war besonders begabt, denn er hatte einen großen Auftrag von Gott bekommen. Aber im Prinzip hat er ja doch hier gesagt, dass sich alles in seinem Leben um Jesus Christus dreht. Und diese Weltanschauung sollte eigentlich für jeden gläubigen Christen genauso gelten. Christus muss im Zentrum von allem sein. Und da müssen wir auch aufpassen, wir sind versucht, das so ein bisschen zu verdrehen. Es geht um Christus selbst, der im Zentrum von unserem Leben sein soll. Bibellese, Gebet und auch der Dienst in der Gemeinde sind ganz wichtige Dinge. Aber diese Dinge sollen eben nicht im Zentrum stehen, sondern die Person selbst, Jesus Christus. Wir dürfen eben nicht so aus Gewohnheit regelmäßig beten oder die Bibel lesen oder auch in der Gemeinde dienen, weil wir schon immer gemacht haben und weil man es eben machen sollte, sondern aus der Überzeugung heraus, dass es uns um Jesus geht. Sonst wird das Ganze eben zu einer kalten und leeren Lebenstradition. Und das sehen wir auch im Alten Testament, wo zum Beispiel Gott sein Volk Israel anklagt. Sie tun zwar das, was Gott von ihnen erwartet, aber es geht ihnen nicht wirklich um Gott. Also Jesus muss im Mittelpunkt stehen. Und was bedeutet das jetzt ganz konkret? Es bedeutet, ihn zu lieben. Es muss eine liebevolle Beziehung zu ihm da sein. Und auf Grundlage dieser liebevollen Beziehung wird sich ganz auf natürliche Weise und ganz automatisch dann auch entwickeln, dass wir einfach das Gebet suchen, weil wir ja unseren Herrn lieben und es genießen, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Wir werden automatisch die Bibel lesen, weil wir wissen wollen, was unser Herr uns sagt für unser Leben. Und wir werden automatisch auch in der Gemeinde und auch allgemein dienen, weil wir unseren Herrn erfreuen wollen, weil wir ihm dienen wollen. Ja, und da müssen wir auch manchmal uns hinterfragen, ist es noch so, ist unsere Beziehung noch so zu unserem Herrn oder kränkelt sie ein wenig? Und da habe ich mal so ein paar Kontrollfragen für euch. Liebst du Christus? Erfreust du dich an ihm mehr als alles andere in der Welt? Oder ist Jesus dein größter Schatz, für den du alles in deinem Leben aufgeben würdest? Und wenn wir uns da mal so ehrlich hinterfragen, dann merken wir, es gibt immer mal wieder Phasen in unserem Leben, da kränkelt die Beziehung zu Jesus tatsächlich. Und was kann uns da helfen? Wie können wir wieder zu dieser Beziehung zu Jesus zurückfinden? Und ich denke, da gibt uns 2. Korinther 3, Vers 18 einen guten Hinweis. Dort steht nämlich, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Man könnte diesen Vers zusammenfassend so beschreiben, dass wenn wir Jesu Herrlichkeit sehen, wenn wir ihn betrachten, dann wird das automatisch dazu führen, dass wir auch immer mehr in ihn verwandelt werden, dass wir mit ihm eins werden, dass wir ihn lieben. Und das ist es. Seine Herrlichkeit sehen führt dazu, dass wir sozusagen auch immer mehr dahin verwandelt werden, das zu sagen, was Paulus sagt. Christus ist für mich das Leben und Sterben ein Gewinn. Also wie können wir aktiv daran arbeiten, unsere kränkelnde Beziehung zu Jesus wieder zu verstärken? Indem wir ganz bewusst versuchen, Jesu Herrlichkeit zu entdecken, zu betrachten, indem wir in der Schrift danach suchen, wie herrlich, wie heilig, wie groß unser Herr ist und wie im Vergleich dazu, wie klein wir da eigentlich sind, wie sündhaft. Und wenn wir dann noch darüber nachdenken, was er uns alles geschenkt hat, obwohl wir eigentlich aus uns heraus nichts davon verdient haben, dann entdecken wir diese große Herrlichkeit unseres Herrn. Und der Heilige Geist wird es eben nutzen, dass diese Beziehung, diese Liebe zu ihm angeheizt wird. Und dann werden wir automatisch dann auch so ins Gebet gehen und eben das Gespräch sein, suchen, ihn im Gespräch eben auch verherrlichen. Und dann wird es auch tatsächlich so sein, dass der Tod für uns zu einem Gewinn wird. Denn praktisch besteht unser ganzes Leben ja daraus, uns nach der Beziehung zu Jesus zu sehen, die liebevolle Beziehung mit ihm zu haben. Und in der Ewigkeit wird es dann tatsächlich so sein, dass wir auf ewig mit unserem Herrn, den wir doch lieben, mit dem wir Gemeinschaft haben wollen, dass wir auf ewig mit ihm verbunden sind, dass wir ihn von Angesicht sehen, ihn in verherrlichter Form sehen. Und das ist diese wunderbare Schau, die Paulus bis hier hat. Und lasst uns daran arbeiten, dass es uns genauso geht, dass wir mit ihm das sagen können. Leben ist für mich Christus, Sterben ein Gewinn. Ich bete noch mit euch, bitte steht dazu auf. Herr, ich danke dir dafür, dass wir jeden Tag mit dir Gemeinschaft haben dürfen. Du bist so groß, du bist so heilig und so herrlich und wir sind dagegen so sündhaft und waren einst verloren. Aber du hast uns befreit von der Macht der Sünde, von der Macht des Todes. Wir dürfen nun auf ewig deine Kinder sein. Du hast uns in deiner unbeschreiblichen Gnade so überreich beschenkt. Ich danke dir dafür. Herr, vergib uns aber auch da, wo wir einfach diese Gemeinschaft mit dir nicht schätzen, wo unsere Beziehung, unsere Liebe zu dir ein wenig erkaltet. Dir gebührt unser ganzes Leben und unsere Liebe und hilf uns dabei, dass wir in der Beziehung zu dir und in der Liebe zu dir mehr wachsen. Lass es uns ein festes Anliegen sein, daran zu arbeiten. Herr, ich danke dir auch dafür, dass wir heute Morgen hier zusammenkommen können, um Gemeinschaft mit dir und miteinander zu haben, dich zu ehren und dich zu preisen. Herr, segne du auch die Predigt von Klaus. Dein Wort soll in aller Klarheit verkündet werden. Und ich danke dir dafür, dass du uns durch dein Wort, dein lebendiges Wort veränderst, dass du uns immer mehr Christus ähnlicher machst. Ich danke dir auch dafür, dass du bei allen Glaubensgeschwistern bist, auch die, die heute Morgen nicht hier sind. Und du siehst jeden Einzelnen weltweit, du weißt, wer auch krank ist oder verfolgt wird und du bist ihnen ganz nahe. Lass sie das auch spüren, gebe ihnen Stärke und Kraft und Hoffnung und Frieden. Ich danke dir dafür. Ich bitte dich auch für unser Land, für die Politiker. Du weißt, dass wir in einer sehr schweren Zeit leben. Ich danke dir auch dafür, dass wir wissen, dass du alles in deinen Händen hältst und alles nach deinem wunderbaren Plan lenkst. Herr, segne du auch die Gemeinschaft im Anschluss des Gottesdienstes. Amen. Ja, jetzt hören wir auf das schon angekündigte Lied aus der Mappe Nummer 7, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Und wer seine Maske aufsetzt, der kann natürlich gerne mitsingen. Und der Rest hört einfach zu und singt von Herzen mit. Ich begrüße alle Gäste auch nochmal ganz herzlich. Jetzt wäre die Gelegenheit, dass sich Gäste vorstellen können oder auch Grüße von anderen Glaubensgeschwistern weitergegeben werden. Möchte jemand etwas sagen? Okay, das ist nicht der Fall. Dann habe ich aber noch etwas weiterzugeben, und zwar von unserer Schwester Irma. Das sind leider nicht ganz so gute Nachrichten. Sie hat am Freitag einen Schlaganfall erlitten und liegt jetzt im Krankenhaus. Und ihr geht es den Umständen entsprechend. Wer da Näheres wissen möchte, der kann gerne Manfred Jüttner ansprechen. Genau, und wir sollten auf jeden Fall im Gebet an sie denken. Ihr habt sicherlich auch schon gemerkt, dass unser Pastor Niklas nicht da ist. Da hat es in der vergangenen Woche einen Corona-Fall gegeben und deswegen kann die Familie heute nicht hier sein. Aber der Familie geht es den Umständen entsprechend recht gut. Aber auch da können wir gerne im Gebet an sie denken, auch in Bezug daran, dass sie eben nächste Woche vielleicht wieder unter uns sein können. In der vergangenen Woche gab es bei uns in der Gemeinde auch 3 Geburtstage. Darunter sind Kimja, dann Magdalene und Irina. Ich wünsche euch Gottes reichen Segen für den weiteren Lebensweg. Und ich habe auch einen Bibelvers für euch ausgesucht. Der steht im Psalm 73, Vers 28. Psalm 73, Vers 28. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Und weil der Vers so schön war, wiederhole ich den nochmal. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Bevor wir gleich die Kinder verabschieden und noch für sie beten, singt uns die Band ein spezielles Lied, was direkt für die Kinder gedacht ist, und zwar aus der Mappe Nummer 36, vom Anfang bis zum Ende. Und dabei wird Judith zu dem Lied passende Bewegungen machen. Und ich schlage vor, dass wir als Gemeinde einfach alle aufstehen. Und die, die die Maske aufhaben, können gerne das Lied mitsingen. Und es sind alle eingeladen, besonders die Kinder, eben auch die Bewegung von Judith mitzumachen. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das tut uns allen gut. So ein bisschen Auflockerung, ein bisschen Bewegung. Und den Kindern macht es natürlich besonders Spaß. Ja, ich bete jetzt noch für die Kinder und die Mitarbeiter. Und dann können die Kinder in ihre Gruppen gehen. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns als Gemeinde so reichlich segnest. Wir dürfen das an jedem einzelnen Kind sehen. Jedes von ihnen ist ein Wunder, ein wunderbares Geschöpf von dir. Und ich danke dir dafür, dass du uns auch ja, diese Verantwortung anvertraust, dass wir uns um sie kümmern dürfen, dass wir ja, ihnen Zeugnis geben können, dass sie immer mehr von dir erfahren. Danke, Herr, dass wir auch Mitarbeiter haben, die sich eben um die Kinder kümmern, die Zeit, Kraft und vieles mehr in sie investieren. Segne du die Zeit, dass sie wirklich von dir erfahren und eben auch so eine Beziehung zu dir aufbauen, damit sie irgendwann das Evangelium für sich erkennen und annehmen. Herr, du kannst das alles schenken und ich danke dir dafür. Amen. Ja, die Kinder können jetzt in ihre Gruppen gehen. Nun habe ich noch ein paar Bekanntmachungen aus dem Gemeindeleben. Und da kann als erstes Johann nach vorne kommen.
Einen schönen guten Morgen. Ich wollte euch herzlich einladen zu einem ganz besonderen Seminar. Das findet statt vom 11. bis zum 13. Februar in dem Diakonissenmutterhaus Lemförde am Dümmer. Das ist also ungefähr 1,5 Stunden von hier entfernt. Und dazu sind eingeladen all diejenigen, die ganz grundsätzliche Glaubensfragen haben. Also wer bin ich? Wer ist Gott? Warum Jesus? Warum das Kreuz? Wie komme ich in den Himmel? Was ist die Bibel? Diese ganzen Fragen werden da behandelt. Und man kann also, wenn man alleine ist mit diesen Fragen und sagen, ich suche eigentlich Antworten darauf, dann kann man sich da anmelden bei dem Seminar. Aber noch besser, oder was heißt noch besser, eine andere Variante ist, du bist gläubig und du hast einen Freund oder eine Freundin, die nicht gläubig ist, mit diesen Fragen unterwegs ist. Und das wäre die Gelegenheit, zusammen auf so ein Wochenende zu gehen, um dann in einer gemeinsamen Runde das ganze Wochenende, Freitagabend, Samstag, Sonntag, diese Fragen miteinander zu besprechen. Das ist also weniger im Vortragsstil, als dass man miteinander über diese Fragen in der Bibel forscht. Und das Schöne daran ist, dass der Hausvater, so heißt das ja, also der Leiter von diesem Gästehaus in Lemförde, der macht das sozusagen so als Tandem-Einladung. Das heißt, wenn du selbst kommst, bezahlst du für dich, aber der Freund, die Freundin, die du mitbringst, ist frei. Also das ist sozusagen auch einfach eine Ermutigung, um Leute zu gewinnen, da mitzumachen. Und ich leite das Ganze, ich habe das mit diesem Leiter zusammen so konzipiert. Wir nennen das sozusagen Tandem-Glaubensseminar. Und wir haben das schon einmal gemacht. Leider ist es auch mal ausgefallen, aber dieses Jahr findet das statt unter 3G-Regel. Und es ist eine richtig gute Sache. Da entsteht also eine richtig gute Atmosphäre. Also so ist es beim letzten Mal gewesen. Und macht euch mal Gedanken. Vielleicht findet ihr jemanden, wo ihr sagt, ey, das könnte passen. Ich spreche mal mit Johann drüber, ob das passt, ob man sich dazu anmeldet. Ganz herzliche Einladung dazu. Wenn ihr Fragen habt, kommt da auf mich zu.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant und kann auch eine Menge bewirken. Am vergangenen Freitag, also vorgestern, hatten wir ja unsere spezielle Gemeindestunde zum Thema Corona-Impfung. Und jeder, der dabei war, der hat gemerkt, es war wirklich ein sehr offener Austausch. Und wie das da eben so ist, da prallen dann auch mal unterschiedliche Ansichten so ein bisschen aufeinander. Aber was man Positives eben daraus ziehen kann, ist, dass man eben doch jetzt auch ein Verständnis dafür hat, warum andere Glaubensgeschwister eben zu dieser Frage der Impfung anders stehen als man selbst, warum sie sich dadurch auch anders entscheiden und anders handeln. Also das war ja das Ziel des Ganzen, dass wir da einfach so ein bisschen Verständnis bekommen, warum wir da so unterschiedlich stehen. Und das lasst uns einfach auch festhalten, dass wir eben daran arbeiten, uns wirklich stehen zu lassen mit der Entscheidung, wie jeder sie eben trifft. Und auch wenn jetzt an dem Abend vielleicht das ein oder andere Wort gefallen ist, was eben nicht ganz so einfach für einen selbst war, es vielleicht ein bisschen verletzend oder angreifend war, lasst uns daran arbeiten, das einfach zu vergeben als Geschwister und wirklich zusammenzufinden, dass wir eben eher auf das schauen, was uns verbindet, unser Herr Jesus Christus, der eben mit seinem Blut für uns bezahlt hat und uns zu Kindern Gottes gemacht hat, und weniger auf das Trennende zu schauen und einfach versuchen, Verständnis aufzubringen für den anderen. Ich weiß, es ist nicht einfach, es ist für den einen einfacher als für den anderen, aber darum ist es auch eine wichtige Sache, einfach dafür zu beten, zu unserem Herrn zu kommen mit dieser Frage. Und bitte denkt da einfach in eurem persönlichen Gebet dran. Eine weitere Möglichkeit ist auch am kommenden Dienstag unsere Gemeindegebetsstunde. Da kann man sicherlich auch daran denken. Ein wichtiger Hinweis: im Gemeindebrief ist sie für eine Woche später angekündigt, aber das stimmt nicht. Diese Gemeindegebetsstunde findet am kommenden Dienstag, also übermorgen, um 19.30 Uhr statt. Und eine herzliche Einladung an alle, die eben für unsere Missionare oder auch für andere Missionare beten wollen, für die Gemeindeanliegen oder auch persönliche Dinge. Dann noch eine herzliche Einladung an alle, die eben ein Gebetsanliegen momentan auf dem Herzen tragen. Ihr könnt natürlich auch gerne im Anschluss an den Gottesdienst uns Älteste ansprechen. Das Gebetsteam ist nicht mehr da. Im ersten Gottesdienst waren da Sabine und Wolfram für die Gemeinde da. Aber wenn ihr jetzt etwas habt, könnt ihr auch immer gerne die Ältesten ansprechen. Sie freuen sich auch, mit euch zu beten. Dann noch ein kleiner Hinweis auf unsere Kollekte. Im Anschluss an den Gottesdienst könnt ihr eure Spenden vorne in den Behälter werfen, im Foyer an der Säule. Die Spenden sind heute für die allgemeine Gemeindearbeit gedacht. Ich bete jetzt noch für die Kollekte und für Niklas und für Irma Schmidt. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns reichlich versorgst. Wir brauchen uns um nichts Sorgen machen. Wir haben genug zu essen, Kleidung, ein Dach über dem Kopf, und wir können sogar noch was abgeben, um dein Reich zu bauen. Herr, ich danke dir dafür. Und so segne du jeden Geber, die Gaben und die Verwaltung. Und ich möchte dir auch unsere Geschwister bringen, Niklas und seine Familie. Danke, Herr, dass du da ihnen so beistehst, dass sie diese Situation doch recht gut erleben, dass es nicht so schlimm für sie gerade ist. Ich danke dir dafür. Und du kannst auch schenken, dass sie nächste Woche wieder unter uns sein können. Ich möchte dich auch für Irma Schmidt bitten, die eben am Freitag einen Schlaganfall bekommen hat und es wirklich keine leichte Situation ist. Danke, dass du ihr ganz nahe bist, und lass sie das doch ganz deutlich spüren, dass du sie trägst und ihr auch Kraft gibst. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, wir nehmen uns jetzt speziell Zeit, um unseren Herrn zu loben und zu preisen. Wir wollen das mit zwei Liedern tun. Das erste Lied ist unser neues Monatslied aus der Mappe und das heißt Beten. Lasst uns dazu aufstehen.
Schönen guten Morgen, liebe Glaubensgeschwister, liebe Freunde. Ich möchte am Anfang noch mit uns beten. Bitte bleibt sitzen. Lieber Vater im Himmel, allmächtiger Gott, dir nahe zu sein, ist unser Glück. Ja, danke, dass du uns selber nahe gekommen bist in Jesus Christus. Das ist unser Glück. Wir danken dir für die Freiheit. Wir danken dir für die Gemeinschaft. Wir danken dir, ja, dass wir dein Wort hören und selber weitergeben können. Bitte schenk deinen Segen, dass es nicht nur meine Worte sind, sondern dass du sie füllst mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Sonst sind es auch nur leere Menschenworte. Danke, dass du das tun kannst. Amen. Liebe Glaubensgeschwister, in meiner Predigt heute geht es um das wichtigste Kennzeichen, das uns Christen eigentlich auszeichnen und verbinden sollte. Denn woran kann man uns, kann man dich, kann man mich als wirklichen Christen erkennen? Auch in Zeiten, schweren Zeiten, in der wir uns befinden, mit Corona und so weiter, in Krisen, wo kann man uns dran erkennen? Etwa daran, dass wir sonntags meistens treu zum Gottesdienst gehen, dass wir ständig in der Bibel lesen, vielleicht 100 Mal und über viel Bibelwissen verfügen, dass wir gerne christliche Lieder hören und singen wollen, dass wir gerne über unterschiedliche Ansichten und Meinungen Recht haben wollen, dass wir eher kritisch sind gegenüber anderen Meinungen oder Menschen aus anderen Kulturen. Ich möchte jetzt aber nicht missverstanden werden. Ja, Bibel lesen, Gottesdienstbesuch ist wichtig. Das sind positive Glaubensmerkmale eines Christen. Aber, das ist nicht das grundlegendste Erkennungszeichen eines geistlich lebendigen Christen. Das behaupte ich. Aber was ist es dann? Und dazu lese ich den Predigttext aus 1. Korinther 13, die Verse 1 bis 7, 13 und Kapitel 14, Vers 1. Erscheint an der Leinwand zum Mitlesen. Da schreibt der Apostel Paulus: Ohne Liebe bin ich nichts. Selbst wenn ich alle Sprachen der Welt, ja mit Engelszungen reden könnte, aber ich hätte keine Liebe, so wären alle meine Worte hohl und leer. Ohne jeden Klang, wie dröhnendes Eisen oder ein dumpfer Paukenschlag, könnte ich aus göttlicher Eingebung reden und wüsste alle Geheimnisse Gottes, könnte seine Gedanken erkennen und hätte einen Glauben, der Berge versetzt, aber mir würde die Liebe fehlen, so wäre alles nichts. Selbst wenn ich allen meinen Besitz an die Armen verschenken und für meinen Glauben das Leben opfern würde, hätte aber keine Liebe, dann wäre alles umsonst. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie kennt keinen Neid, keine Selbstsucht. Sie prahlt nicht und ist nicht überheblich. Liebe ist weder verletzend noch auf sich selbst bedacht, weder reizbar noch nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Diese Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und hält allem stand. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Die Liebe aber ist das Größte. Lass die Liebe euer höchstes Ziel sein. Das steht jetzt 9-mal in diesem Text Liebe. Punkt 1. Das wichtigste Kennzeichen des geistlichen Christseins. Also das wichtigste Merkmal echten Christseins ist die göttliche Liebe. Echte Liebe ist das Wichtigste in unserem Glaubensleben. Und ich denke, das bejahen von euch alle und auch die allermeisten Christen auf dieser Welt. Es geht ja um den Glaubensinhalt. Es geht, wie der Glaube gelebt wird. Und ich denke, viele Menschen, vielleicht sogar alle Menschen auf dieser Welt, sehnen sich eigentlich nach bedingungsloser Liebe, oder? Aber leider ist der Begriff Liebe und Lieben häufig so schrecklich abgegriffen, abgenutzt und oft sogar missverständlich. Denn was bedeutet denn wirkliche Liebe? Und was wird heutzutage nicht alles als Liebe bezeichnet und sogar selbstsüchtig missbraucht, sogar unter christlichen Deckmantel? Neuer Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche über Jahre und nicht nur dort. In meiner Arbeit habe ich auch mit Christen zu tun gehabt, die auch in freikirchlichen Kirchen Ähnliches erlebt hatten. Ich rede nicht von unserer Gemeinde. Das hat mich schon erschrocken, unter christlichen Deckmantel. Also Liebe wird auch in der Welt oft als starkes Gefühl, Emotion, Sympathie, Zuneigung erklärt. Diese Art von Liebe, die von Gefühlen und positiven Gedanken abhängig ist. Aber wir wissen doch, Gefühle wechseln und schwanken häufig, wie unser norddeutsches Wetter. Jemand, ein Ausländer, hat mir mal gesagt, Türke, bei euch ist jeden Tag anderes Wetter. Stimmt auch manchmal, manchmal sogar jede Stunde. Und so ist es ja auch mit Gefühl. Mal Regen, mal Sonne, mal kalt, mal warm. Wechselhaft. Deshalb müssen wir erkennen und verstehen lernen, was wirkliche, echte Liebe von der Bibel her, von Gott her, bedeutet. Auch bei Christen ist öfter dieser Vorwurf, ich sag mal fast wie so ein Totschlagargument, du bist aber lieblos, weil du nicht meine Meinung teilst, weil du nicht das machst, was ich möchte. Und dann kann man gerne unbewusst oder bewusst immer dieses Totschlagsargument einsetzen, ja, da bist du aber lieblos, die Gemeinde ist aber lieblos, die machen ja nicht das, was ich will. Man muss ja sich dann selber prüfen, was ist denn meine Motivation, warum ich das sage? Bin ich dann nicht auch lieblos, wenn ich das einfach jemand anderen so sage? Bin ich dann voller Liebe? Man sollte sich prüfen. Also wir müssen Liebe lernen, wie Gott echte Liebe versteht. In der altgriechischen Sprache gibt es für unser deutsches Wort Liebe, wir haben ja nur eins, 7 verschiedene Worte. Eros, Philia, Storge, Ludos, Pragma, Philautia und Agape. Ich will aber nur auf 3 eingehen. Eros kennen wir, die sinnliche, leidenschaftliche Liebe, vor allem auch unter Mann und Frau, die wundervoll ist, wenn sie im richtigen Rahmen stattfindet. Lesen wir mal das Hohe Lied von Salomo. Tut uns ganz gut, auch mal in der Ehe, das mal wieder zu lesen oder sich damit zu beschäftigen. Dann die Philia oder Philos, die freundschaftliche Liebe, wohlgesinnt sein auf gemeinschaftlichen Interessen, bedeutet aber auch geben und nehmen.
Na? Geben und nehmen. Ich will ja auch was davon haben und der andere auch. Dann aber die höchste, die übermenschliche Liebe, die Agape, die uneigennützige, selbstlose, bedingungslose Liebe, die gibt, ohne etwas wieder zu fordern, die nicht berechnend ist. Ich gebe dir 50 Euro und erwarte mindestens 50 zurück. Oder, was weiß ich, ein Kniefall oder so. Sondern sie gibt, auch Feinden gegenüber sogar. Das ist die vollkommene Liebe, die übermenschlich ist und die von Gott kommt. Es geht also um die größte, die Agape-Liebe. Und Paulus beschreibt sie auf wunderbare Weise in einem der schönsten Kapitel, jedenfalls für mich, im Neuen Testament. 1. Korinther 13, das ist das Herzstück unseres Glaubenslebens. Die Korinther-Christen, an denen Paulus diesen Brief schrieb, waren ziemlich stolz geworden auf ihre Erkenntnisse. Sie rühmten sich über ihre Geistesgaben, Zungenreden, Weissagung. Na, wenn wir dann die Kapitel 14 lesen im Korintherbrief und davor in 12, also sie waren eingebildet geworden über ihre Glaubenserlebnisse, was sie alles angeblich hatten. Und Stolz, Hochmut, Überheblichkeit, Besserwisserei, Selbstdarstellung, Selbstsucht ist immer eine Falle des Teufels. Ich kann es nicht anders sagen. Hochmut kommt vor dem Fall. Und darin können auch Christen schnell reingeraten. Da sind wir alle nicht gegen immun. Deshalb musste Paulus ihnen zeigen, dass es etwas viel Höheres und Wichtigeres gibt als Erkenntnis oder Gaben oder was auch immer. Und was die eigentliche geistliche Zielsetzung ist, die göttliche Agape-Liebe. Sie ist die allergrößte Gabe. Und das schreibt Paulus sehr liebevoll den überheblichen und eingebildeten Korintherchristen. Da schreibt er, und selbst wenn ich alle menschlichen Sprachen, ich habe nachgelesen, es gibt circa 7000 Hauptsprachen, ohne Dialekte gerechnet. Und sogar die Engelsprache. Jetzt stellt euch vor, du könntest 7000 Sprachen sprechen oder ich. Und wir würden dann so auftreten. Wäre doch toll, ne? Wird man uns doch bewundern. Ich könnte Farsi, ich könnte Arabisch, ich könnte Türkisch, ich könnte alles. Wäre doch wunderbar, wäre doch toll. Und dann noch sogar die Engelsprache. Ich weiß nicht, wie die geht. Und trotzdem schreibt er, aber wenn ich keine Liebe habe, keine Agape, dann wären das hohle, leere Worte, ohne jeden Klang. Wie dröhnendes Eisen würde in den Ohren wehtun, weil keine Liebe dahinter ist, keine Harmonie. Und dann schreibt er weiter, und selbst wenn ich aus göttlicher Eingebung reden würde und wüsste alle Geheimnisse, wie ist das mit Endzeit? Wann kommt Jesus wieder? Wie ist das genau mit Corona? Wie hängt das alles zusammen? Wäre doch toll. Dann könnte man hier stehen und sagen, so ist das nicht anders. Ne? Die Weisheit Gottes. Wäre das nicht toll? Wie würde man dann dastehen? Ja, aber ohne Liebe? Nichts. Nichts. Und selbst wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzt, würde ich mir oft wünschen, meine Frau, die aus Bayern stammt, vermisst oft die Berge. Da habe ich schon mal gesagt, wäre doch toll, ich könnte ihr als Geschenk, vielleicht zum Geburtstag, einen Berg aus Bayern hierher versetzen. Also meinetwegen, wo Platz ist, in der Lüneburger Heide oder so. Nicht den armseligen Wilsieder Berg, sondern ja, so ein 3000er oder 2000er würde auch reichen. Und dann würden wir uns doch alle freuen und man wird sagen, guck mal, was für einen Glauben ich habe. Ich kann das. Da wird doch jeder irgendwie zum Glauben kommen, oder? Nee, man würde nach anderen Erklärungen suchen. Selbst das wäre alles nichts. Selbst das? Nee, Liebe fehlt. Würde mich nur eingebildet machen, stolz. Und sogar, wenn ich alle meine habe, wenn jemand seine ganze habe, alles, was er hat, vielleicht hat ja jemand viel, ein großes Haus, Geld, alles, was er hätte, und wird es zur Speisung der Armen. Wir haben 1 Milliarde Menschen, die Hunger leiden. Es wäre doch toll, den Hunger zu lindern, die Armut. Und ich würde es austeilen. Oder selbst wenn ich dann noch den Leib hergebe als Märtyrer, größer geht doch nichts, sich aufopfern. Für den Glauben, als Glaubensmärtyrer sterben, das wäre doch wohl das allergrößte Glaubenszeugnis, was es nur gibt, oder? Trotzdem, ohne Agape-Liebe nützt es mir nichts, schreibt Paulus. Warum? Warum ist diese Agape-Liebe so wichtig? Weil Gott Liebe ist, schreibt Johannes im 1. Johannesbrief, Kapitel 7. Gott ist Liebe, Agape-Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, in dem bleibt Gott und der hat Gott erkannt. Durch die Liebe, in der Liebe. Weil Gott selbst Liebe ist. Das ist ganz wichtig, dass wir das nicht nur im Kopf, sondern im Herzen haben. Wer in der Liebe bleibt, in dem bleibt Gott. Wir können noch so viel Recht haben, wir können noch so viel Erkenntnis haben, aber wenn wir die Liebe Gottes nicht haben, dann nützt uns das alles nichts. Dann hilft uns das nicht wirklich. Dann zählt Paulus 16 Eigenschaften oder Attribute dieser Agape-Liebe auf. Agape ist nicht neidend. Das heißt, nicht neidisch auf das Wohl und Bessergehen eines anderen. Sie ist nicht großtuend, sondern bescheiden, nicht arrogant, nicht prahlerisch. Sie ist nicht aufblähend, das heißt, sie macht sich auch nicht wichtigtuerisch. Sie ist nicht unanständig im Benehmen, sondern sie nimmt Rücksicht auf die Gefühle anderer. Agape sucht nicht das Ihre, das heißt, sie ist nicht selbstsüchtig, sondern sucht das Wohl des anderen und kann auch selbst los sein. Sie lässt sich nicht erbittern, das heißt, sie ist nicht nachtragend oder rachsüchtig. Die Liebe rechnet Böses nicht zu, das heißt, sie ist vergebungsbereit, rechnet nicht auf, ist nicht berechnend. Freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Das heißt, Sünde schmerzt sie und sie will das nicht vertuschen. Die Liebe ist langmütig, das heißt, sie hat einen langen Atem, lange Aushalten in Geduld, langsam zum Zorn. Sie ist gütig, zeigt Güte und teilt Güte aus. Sie freut sich mit über die Wahrheit. Wahrheit, Wahrhaftigkeit und Echtheit ist ihr wichtig. Sie erträgt alles, auch Ablehnung, Missachtung und Nachteile. Sie glaubt alles, sie glaubt Gottes Wort und Gottes Zusagen. Sie hofft alles, die Jesu Wiederkunft, Jesu Gerechtigkeit, Jesu Gericht. Sie erduldet alles, auch Verfolgung und Leid. Sie vergeht niemals. Sie bleibt ewig, weil sie selbst göttlich ist. Gott ist Liebe. 16 Attribute, Eigenschaften dieser Agape-Liebe. Und man könnte für Agape auch Jesus einsetzen. Jesus ist langmütig. Jesus ist gütig. Jesus hat alles ertragen. Jesus ist nicht rachsüchtig. Beschreibt eigentlich auch die Eigenschaften Jesu, wie er als Mensch hier war. Aber wie können wir diese Liebe dann leben? Das ist ja an uns auch geschrieben, nicht nur an die Korinther damals. Und wenn wir diese Beschreibungen und Merkmale lesen und hören, dann kann man sich schon fragen, ja, wer schafft denn diese Agape-Liebe so zu leben? Nicht nur als frommen Wunsch oder als ausgelernte Bibelverse, die man schnell mal aufsagen könnte, oder als unerreichtes Ideal. Ich glaube, kein Christ, ich schon gar nicht. Oder ist jemand unter uns, der sagen würde, Klaus, ich mach das, ich kann das, ich lebe so. Müsste man dann mal prüfen, ob das auch so wäre. Ich jedenfalls kann es nicht. Und ich fühle mich in Sachen dieser Agape, Liebe, Leben manchmal wie ein Schüler in der Grundschule. Also, dass ich immer denke, ich muss manchmal die Basics, das Basis wieder lernen. Und ich behaupte, wir sind mehr oder weniger auch Anfänger oder vielleicht sogar Fortgeschrittene im Ausüben dieser Agape-Liebe. Denn von unserem Naturell, von unserer Natur, lieben wir Menschen nach Sympathie und Antipathie. Oder ja, was uns so verbindet, wo wir einer Meinung sind. Das heißt dann zum Beispiel, wenn du freundlich zu mir bist, bin ich auch freundlich zu dir. Grüßt du mich, grüße ich dich. Wie du mir, so ich dir. Ganz pragmatisch. Pragma, die pragmatische Liebe. Wenn ich nichts davon habe und ich Vorteile davon habe, ja, dann schon. Ein Geben und ein Nehmen. So sind wir Menschen. Aber das können Nicht-Christen mehr oder weniger genauso gut. Sogar manchmal besser als wir Christen, müssen wir ehrlich sein. Aber wie gesagt, pragmatische Liebe ist nicht die Agape-Liebe. Jesus schreibt zum Beispiel in der Bergpredigt, wollt ihr etwa noch dafür belohnt werden, wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben? Das tun sogar die, die Gott verachten. Wenn ihr nur euren Freunden liebevoll begegnet, was ist das Besonderes? Das tun auch die Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Matthäus 5, 46, 47. Das ist die Diagnose von Jesus. Deshalb konnte nur Jesus Christus, der Sohn Gottes selbst, diese göttliche Agape-Liebe vollkommen als Mensch leben. Vollkommen. Denn statt Agape könnte man auch Jesus einsetzen. Langmut, Gütigkeit. Er suchte nicht seinen Willen, sondern immer den Willen Gottes des Vaters. Bis zuletzt, bis zum bitteren Kelch im wahrsten Sinne. Nicht mein Wille geschehe, Vater, dein Wille geschehe. So hatte er sich durchgerungen und ist sogar ans Kreuz gegangen, obwohl ihm das sehr schwer fiel. Jesus rechnete am Kreuz nicht das Böse zu, sondern in den letzten Minuten seines Lebens am Kreuz, wo er unter Schmerzen litt. Was machte er da? Er verfluchte nicht die Menschen, sondern er betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und konnte noch einen zum Glauben führen. Mehr geht doch nicht, oder? Das ist Jesus. Und Jesus hat uns den Auftrag, ja den Befehl gegeben, uns gegenseitig zu lieben. Daran sollen wir erkannt werden. Und das ist das Größte, was wir tun sollen, gemäß den beschriebenen Eigenschaften der Agape. Jetzt kommt aber die große Frage. Wir können es ja nicht. Wenn wir ehrlich sind, sind wir alle sehr empfindlich. Sympathie, Antipathie, Recht haben wollen, Streit, das sind wir. Ich auch. Müssen wir, da dürfen wir uns nicht irgendwie verstecken. Wir sind so. Der eine mehr, der andere weniger. Aber wie können wir das schaffen, unseren natürlichen Egoismus, unsere Egozentrik, unsere Selbstsucht zu überwinden? Wie geht das? Nun, Nur als Geschenk von Gott, wenn wir uns Gott öffnen, wenn wir wirklich bekehrt sind und wenn wir wirklich vom Neuen wiedergeboren sind. Das ist die Bedingung. Vom Neuen wiedergeboren sein. Wie Jesus es dem Nikodemus und Johannes 3 klargemacht hat. Es sei denn, dass jemand vom Neuen wiedergeboren ist, sonst geht's nicht. Und dann passiert das, was in Römer 5, Vers 5 steht, denn die Liebe Gottes, die Agape, ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Die Agape-Liebe wird durch den Heiligen Geist in uns hineingepflanzt, als Gottes souveränes Werk, aber das wir auch annehmen müssen, weil Gott zwingt keinen, Christ zu werden. Es ist die Entscheidung. Und dann wird als Gabe die Frucht des Heiligen Geistes beschrieben. Die Hauptfrucht ist Liebe. Aber das ist die göttliche Seite. Die andere Seite, und das ist unsere Verantwortung, die hat Gott uns gegeben, müssen wir es auch wollen. Wir müssen danach streben, das steht ja in Kapitel 14, Vers 1, Schluss des Predigttextes, strebt, oder es heißt sogar jagt nach dieser Liebe. Das ist also kein Automatismus, jetzt muss ich ja nichts mehr machen, ich bin programmiert und jetzt läuft das wie von selbst. So ist es ja leider nicht. Gott respektiert unsere Souveränität, unseren Willen. Und das bleibt auch so. Es fallen uns also nicht automatisch einfach so zu, sonst würde es ja auch ganz anders unter uns Christen oder unter Christen aussehen. Liebe üben ist also buchstäblich mit unserem Wollen, mit unserem ganzen Einsatz, mit Anstrengung und Training verbunden. Wir müssen es eintrainieren. Aber es lohnt sich, nach dieser Liebe zu streben. Das muss das Hauptziel sein. Wir können uns viele Predigten und Vorträge anhören. Wir können meinetwegen 100-mal in der Bibel lesen und uns etwas darauf einbilden. Wir können auch viele Bücher lesen. Alles gut, nicht schlecht. Wir brauchen ja Information. Aber wenn die Informationen nicht dazu führen, dass wir es auch immer mehr umsetzen, dann bleibt es totes Wissen, was uns sogar einmal richten wird. Wem viel gegeben wird, auch als Wissen, von dem wird man auch viel fordern, sagte Jesus mal. Es geht also nicht immer mehr Informationen zu sammeln, sondern Schritte im Glauben zu tun. Es wäre so ähnlich, ich habe einen Bauplan für irgendeine Maschine oder ein Apparat, lese mir das durch und denke, jetzt weiß ich es ja, wie es geht. Aber ich mache weiter nichts. Was nützt mir das? Ich muss es ja im wahrsten Sinne anpacken. Und das müssen wir auch. Wir müssen Täter des Wortes auch in unserem Alltag werden. Durch Gebet und Handeln. Beides ist wichtig. Handeln ersetzt nicht das Gebet, und Gebet ersetzt nicht das eigene Handeln. Und Liebe muss eingeübt werden im Kontakt mit anderen Menschen, die vielleicht sogar unsympathisch sind, wo du eine andere Meinung hast. Trotzdem, Jesus sagt, ja, ist ja nichts Besonderes, wenn ihr das nur mit Leuten macht, die mit euch einer Meinung sind, wo die Sympathie da ist und die anderen lasst ihr links liegen. Was nützt das? Was ist daran wirklich christlich? Wir müssen es einüben, auch wenn es sehr schwer fällt. Und wir dürfen dafür beten, kleine Schritte der Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, sei es hier, auch die Leute grüßen, die man vielleicht nicht so mag, wo man eine andere Meinung hat, freundlich zu ihnen sein, nicht den Kopf wegdrehen, den anderen links liegen lassen. Das können wir doch hier auch einüben. Und auch im Alltag, beim Einkaufen, mal andere vorlassen, habe ich erlebt, hatte es eine Frau sehr eilig. Sag ich, ja, gehen Sie vor, ich habe Zeit. Hat sie sich gefreut. Das sind manchmal so kleine Dinge oder lass doch den anderen mal den Parkplatz. Ich hatte letztens ein Erlebnis. Na, ich erzähle lieber das andere. Das ist schon länger her. Das war im Oktober. Da bin ich mal Zug gefahren. Wir haben ja Gott sei Dank nur ein Auto. Sparen wir Geld. Und da bin ich dann Zug gefahren von Langwedel nach Verden. Ist eine kurze Fahrt. Und stehe da und da sehe ich eine Frau, dunkelhäutig, mit einem Kinderwagen. Und sie wollte da eine Fahrkarte ziehen und hatte, glaube ich, nur einen 50-Euro-Schein. Und dann sage ich, nee, das geht so nicht. Der Zug kam und da sage ich, komm, steigen Sie ein. Sie konnte kein Deutsch, aber Gott sei Dank Englisch. Ich konnte ihr das dann auf Englisch erklären und sage, ich helfe Ihnen, steigen Sie ein. Sie war völlig hilflos. Gut, eingestiegen mit dem Kinderwagen. Ich sage, wir bleiben hier stehen. Da war schon die Schaffnerin, sage ich mal, also Kontrolleurin, und habe der das dann erzählt und sagte, ja, aber die muss ja trotzdem zahlen, kannte aber nicht wechseln. Und dann hat der Heilige Geist mir den Impuls gegeben, Klaus, zahl du das für sie, für diese Frau. Ich sage das nur als Zeugnis. Und dann habe ich es gezahlt. Es wird ja immer teurer, das Zugfahren. Und sie hat sich gefreut und dann war alles in Ordnung. Und dann haben wir uns unterhalten. Sie auf Englisch, ja, sie wollten mir das zurückgeben. Ich sage, nein, behalten Sie es. Warum? Ich sage, weil ich Christ bin. Ich möchte Ihnen helfen. Und habe ihr dann kurz auf der kurzen Fahrt etwas vom Glauben erzählt. Da war sie so gerührt und habe sie eingeladen. Sie kannte sich hier nicht aus. Ich sage, ich bin in der Gemeinde, also auf Englisch. Sie kannte sich aber in Pferden nicht aus. Ich sage, Sie können gerne zu uns kommen. Und ja, dass man mit ihr noch weiter über den Glauben sprechen kann. Und solche Erlebnisse habe ich schon häufig gehabt. Wir müssen aber offen sein dafür, darum beten, dass der Heilige Geist uns auch wirklich leitet. Und dann können wir auch Zeugnis sein. Aber wenn wir die Leute auf Deutsch gesagt nur zutexten wollen, mit unserem Bibelwissen, und wir helfen ihnen nicht praktisch, dann wird das wenig bewirken, ist meine Erfahrung. Und das können wir einüben. Jeder auf seine Art. Und das ist auch unser Hauptauftrag. Das sollten wir nicht vergessen. Wir sind dazu da, Leuten das Evangelium zu sagen, das Wort Gottes, und Leuten zu helfen, dass sie zum Glauben kommen und dass sie im Glauben wachsen. Das ist unser Hauptauftrag. Die anderen Dinge sind alles Nebensache und da sollten wir uns nicht zu sehr mit beschäftigen oder uns blockieren, sondern immer wieder, was sollen wir tun? Liebe üben, das Zeugnis weitergeben und selber auch glaubwürdig leben, danach trachten. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die größte von diesen aber ist die Liebe. Und die klare Zielsetzung, lasst diese Liebe, diese Agape, euer höchstes Ziel sein. Das schenke uns Gott. Amen. Jetzt wollen wir uns noch Zeit nehmen für eine Gebetsgemeinschaft. Wer möchte mit uns beten? Amen. Wir wollen aufstehen und unser Abschlusslied singen aus dem Roten Buch 73. Vater unser, das ist nicht nur ein Lied, sondern ihr könnt es auch als Gebet sehen. Und wollen uns unter den Segen Gottes stellen. Der Herr segne und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und schenke uns seinen Frieden. Amen. Ja, nehmt noch bitte Platz. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag und wir hören jetzt noch ein Vortragslied zum Abschluss.